Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Christopher Masterlesch.
Heute spreche ich mit Misha Krever. Er ist Gründer und Geschäftsführer vom Sneakerhändler 43,5, hat angefangen als Sneaker-Blogger und ist dann selbst zum Händler geworden und zum Unternehmer geworden. Ich spreche heute mit ihm über seinen Weg in die Szene und durch die Szene, welche anderen Leidenschaft er noch hat und wie es bei ihm angefangen hat. Hallo Misha.
Hi Christopher und hallo in die Runde der Hörer.
Schuhe tragen wir ja alle, aber bei dir hat es ja angefangen irgendwann, dass es wirklich eine Leidenschaft wurde, dass du mehr darin gesehen hast als nur Schuhe, die man trägt, also gerade die Sneaker. Und was war der erste Schuh, bei dem du dir dachtest, das weckt deine Leidenschaft, das ist mehr als nur ein Schuh?
Ja, da muss ich ganz kurz zumindest ein klein wenig ausholen. Habe ich mir natürlich selber oft schon auch gefragt und kann sie deswegen halt auch relativ gut beantworten, weil ich einer von vier Brüdern bin, also sogar noch einen Zwillingsbruder und relativ schnell schon so in dem kleinen Contest zwischen uns Brüdern so jeder so ein bisschen was haben wollte, was vielleicht der andere nicht haben wollte. Das kennt man ja vielleicht unter Geschwistern ganz gut. Und mein ältester Bruder hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass er Profisportler wurde. Mein jüngster Bruder war auch. Und mein Zwillingsbruder und ich, wir sind da so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Und ich habe dann irgendwann, weil wir alle die gleiche Schuhgröße hatten, dann irgendwann festgestellt, dass ich da so ein bisschen meine Alleinstellung irgendwie drin gesehen habe. Und habe dann früh angefangen, immer mir was zu holen, was so meine Brüder nicht hatten, und habe dann aber auch gemerkt, dass es da halt noch viel, viel mehr andere und sehr viel coolere Sachen gibt, und habe dann eigentlich schon so in den späten Mitte oder späte der 90er angefangen, da bewusst mich so mit auseinanderzusetzen, und hatte dann so aus damaliger Sicht so die ersten besonderen Schätzchen. Der erste Schuh, der mich so richtig, richtig krass geflasht hat, war der Nike Air Max ST. Sehr, sehr unbekanntes Modell, also so von der Zeitstrahl her zwischen dem 1er und dann noch so ein bisschen parallel mit, als der MX-90 kam. Und es gab dann auch noch einen Nike Wear Your Feet. Viele kannten die dann so von den ganzen Streetball-Challenges. Die hatten dann eine Sohle, die war so komplett den Fußballen nachempfunden. Und das waren eigentlich so für mich die beiden Modelle, die mich dann so am Anfang geflasht haben, und ging dann weiter irgendwann so mit 16, 17 in die Richtung von dann den ersten Air Force Modellen. Und da ist dann eigentlich so, kann man sagen, so richtig die Leidenschaft dann bei mir explosionsartig in dem Zeitstrahl entstanden. Genau.
Was hat dich da so genau daran geflasht? War es so die Verbindung zu den Szenen? Weil du hast ja gerade auch gesagt Streetball. Was genau hat dich daran so interessiert?
Also ich habe nie, wenn man jetzt mal so ein bisschen so die Elemente des Hip-Hops, also ich bin definitiv über die Musik, also über den Hip-Hop in das ganze Sneaker-Kosmos eingetaucht, so wie auch mein Kompagnon, der Olli. Wir sind beide definitiv so über die Elemente des der Mucke, im Speziellen des Hip-Hops. Ich eher so über den US-Hip-Hop, eher über so den Deutsch-Hip-Hop, zu dem Turnschuh sammeln, weil das war ja da schon fester Bestandteil, und in den ganz anfänglichen Jahren waren es ja dann so auch viele US-Musik-Acts, ob es dann die Kollektion von Reebok mit G-Unit, 50 Cent und so weiter waren, die dann da so eingeflossen sind. Bei mir waren es auch eher so die US-Rapper, so Leute wie Damon Dash, Jay-Z und so weiter, mit den ganzen All-White Air Force-Modellen und dann später natürlich andere Modelle hinten raus, die da reingekommen sind. Also bei mir war es nie das Sprühen, bei mir war es nie irgendwie das Basketball, sondern bei mir war es definitiv so die Mucke. Und weil wir auch dann damals selber Mucke gemacht haben, eigene Partys veranstaltet haben, mein Olli, den ich dann damals schon in der Zeit kennengelernt habe, sein eigenes Soundsystem und so weiter hatte. Und so sind wir eigentlich mit in diesen Sneaker-Kosmos, Sneaker-Leidenschaft und wo es dann die ersten Conventions gab in ganz Europa, reingezogen worden.
Genau, du hast ja eben schon Oliver Bongard erwähnt und wie deine Brüder ja die gleiche Schuhgröße hatten wie du, ist das ja auch das, was dich mit ihm verbindet. Da kommt ja euer Name her. Wie habt ihr dann herausgefunden, dass es da auch diese Enthusiastenszene gibt. War das einfach dann durch diese Musikszene, dass man dann auch, dass das einfach zusammengehört hat und dass ihr dann gesehen habt, okay, es gibt auch Leute, die Schuhe sammeln und eben auf Conventions gehen?
Also es war zu dem Zeitpunkt gerade so der Übergang von so der Offline- in die Online-Welt. Also ich weiß auf jeden Fall noch so, wie ich mir meine ersten Sneaker-Magazine organisiert habe, bestellt habe. Es gab ja dann damals immer noch so die Katalogversender und dann teilweise, wenn du dort was bestellt hast, ob das jetzt, keine Ahnung, EMP oder Stylefile oder Frontline war, dann lag da immer mal auf plötzlich so ein Turnschuhmagazin dabei, wo du dann die Verlage angeschrieben hast. Und das war dann damals schon so ein Sneaker-Freaker-Magazin aus Australien oder so. Und die hast du dir dann besorgt und auch über Gespräche mit anderen, also das lief dann zum Teil dann auch offline, hast du dann halt von legendären Turnschuhläden erfahren. Also ich weiß jetzt noch heute, wie ich dann irgendwie von dem legendären Sneaker King in Frankfurt erfahren habe, wo ich dann mit dem Zugticket rüber oder als ich das erste Mal in Berlin war, als ich dann noch zum Hikmet in sein altes Soulbox, was dann da noch so unten im Keller drin war. Und irgendwann gab es dann halt so die ersten Foren, also das Internet. Das waren dann noch so geschlossene Foren wie STV oder Sneaker TV. Wo sich ja dann ein Großteil der Sammelleidenschaften oder der Sammler unterhalten und ausgetauscht haben. Und wo es dann auch die ersten Conventions gab, also ganz vorne vorweg gab es ja dann die Sneakerness und von Sergio und Diana und Co., wo wir dann hingefahren sind nach Schweiz, Österreich. Und zu dem Zeitpunkt parallel hat sich dann Olli und ich dazu entschieden, einen Weblog einzurichten, um einfach generell gegenseitig über das Thema Turnschuhe zu schreiben. Das haben wir dann damals noch sehr, sehr kreativ sneakerblog.net genannt. Also DE war nicht mehr frei, also haben wir net genommen. Und das ist dann gerebrandet worden in Sneakerized. Und damit sind wir dann zwischenzeitlich der größte deutsche Online-Turnschuhmagazin geworden, haben das neben unseren eigentlichen Berufen in den Werbeagenturen gemacht und haben dann da halt nebenberuflich und aus der Leidenschaft heraus über Turnschuhe geschrieben, haben dann halt Features mit den ganzen deutschen Shops, die es damals gab, gemacht, haben Verlosungen gemacht, haben Aktionen mit den Herstellern gemacht und sind da halt noch mehr so in diese ganze Turnschuhkultur, in die ganze Sneakerkultur, in die ganzen mit Leuten, mit denen wir heute noch Kontakt haben, reingezogen worden und hat jetzt, also kann man so genau sagen, sein 20-jähriges Jubiläum. Also 2004 haben wir das gegründet und dieses Jahr haben wir dann sozusagen unser zwei Dekaden voll, dass wir uns über, sag ich mal so, das normale Maß hinaus mit dem Thema Sneaker und Turnschuhe beschäftigen.
Natürlich auch versucht, die alten Sneakerized Blogartikel zu finden, ist mir jetzt so auf die Stelle nicht gelungen. Was gab es denn damals so für Inhalte? Habt ihr da Läden vorgestellt oder hattet ihr so ein Schedule, wann welcher Schuh rauskommt oder wie oft und was habt ihr da so geschrieben?
Also die wir haben regelmäßig, wir haben eigentlich versucht, immer alle Läden, die wir cool finden, so einen komplett deutschsprachigen Raum vorzustellen. Wir haben natürlich über neue Releases geschrieben, was damals aber auf jeden Fall noch viel, viel weniger und viel, viel seltener war. Also da war die Dichte an Releases sehr, sehr wenig gewesen. Die ist ja dann zwischenzeitlich sehr hoch geworden. Und wir haben dann auf jeden Fall mit befreundeten Stores gesprochen. Wir haben eigene Aktionen gemacht. Wir haben Aktionen von den Herstellern. Also ich kann mich jetzt noch zum Beispiel an die, es gab mal den New Balance Moustache Club. Das war damals schon ein Weggefährte, wo sie dann, heute heißt es, glaube ich, der Movember. Damals war es noch der Moustache Club. Der so als Charity-Aktion und haben dann schon auch direkt mit den Marken, also mit New Balance, mit Adidas und so weiter, haben sich dann schon so die ersten Aktionen und mit vielen der Händler, und das waren dann eigentlich immer solche Showcases, dass wir dann auch teilweise die Stores besucht haben, dass wir dann Recaps gegeben haben von Conventions, wo wir gewesen sind, wenn wir dann Sneakerness, einen Roadtrip dahin gemacht haben, und das war eigentlich immer so, das Leben in und außerhalb so ein bisschen der ganzen Sneaker-Sammler-Bubble, um das so ein bisschen zu featuren und darzustellen, da konnten wir uns auf Sneakerized sehr gut ausleben, ja.
Ja, und du hast es ja jetzt schon sehr schön beschrieben, irgendwie, wie man damals sowas entdecken musste, so einen Laden entdecken musste. Du kommst aus Fulda und hast ja irgendwann erst nach einer gewissen Zeit entdeckt, dass es in Frankfurt so einen legendären Laden gibt, obwohl das ja, sag ich mal, geografisch nicht so weit weg war. Heute ist das ja irgendwie alles ganz anders. Es gibt ja gefühlt jede Woche irgendeinen Spezialsneaker. Man kriegt alles immer sofort mit. Vermisst man irgendwie manchmal die alte Zeit oder?
Also es gibt ja immer viele, die so den Blick nach hinten wagen und dann auch manchmal immer so ein bisschen so dieses früher war alles besser Da bin ich überhaupt gar keine Person, weil das alles ja ein gewisser Transformationsprozess ist und ist natürlich, ich sag mal so, die Chance, dass du heute in einen lokalen, guten, sehr, sehr guten Sneaker-Store reingehst und dann da irgendwie noch so ein Holy Grail in der ganzen vernetzten Welt und so weiter findest, das ist natürlich, die Chance ist nicht mehr so hoch. Also ich sag mal so, jetzt gerade ist ja der MX-1 Putter der Re-Release in aller Munde. Und da gab es damals ja wirklich noch so den einen oder anderen Store in Köln, in Darmstadt oder so, wo du hättest reingehen können und er stand auf einmal plötzlich da rum. Das wird es definitiv heute nicht mehr geben, weil die Sachen wären definitiv binnen Sekunden durch die weltweite Vernetzung sold out. Das wäre vielleicht so die einzige Sache oder den Unterschied zu damals. Aber ansonsten ist natürlich auch das ganze Thema nicht zuletzt durch die ganzen Marketingmöglichkeiten und durch Instagram, durch verschiedenste andere Sachen so online und so präsent und sofort verfügbar und so vernetzt auch geworden, dass wir auch immer gesagt haben, also ich meine, unser Gründungsort liegt in Fulda, unser Headquarter ist hier. Und wir haben immer schon gesagt, dieser Faktor online für die ganze Sneakerwelt ist unheimlich wichtig, weil du da natürlich dadurch Kunden und Leute auf der ganzen Welt erreichst. Und von daher finde ich jetzt eigentlich so diese alte Zeit, die finde ich immer noch charmant und auch mit einer gewissen Romantik behaftet. Aber so die ganze, jetzt ist ja nicht in dem Sinne die neue Welt, sondern die normale Welt, wie das jetzt alles ist und läuft und so weiter, finde ich dann auf jeden Fall schon sinnvoll. Und es sind natürlich auch viele Services dabei, die das Ganze natürlich inzwischen auch extrem convenient und gut machen, wo ich sage, das ist so vielleicht die einzige Geschichte, wo man noch so der alten Welt so ein bisschen nachtrauern könnte. Aber ansonsten hat sich das, glaube ich, aus Kundensicht alles definitiv vom Service her viel verbessert an der Stelle da.
Man kann es wahrscheinlich einfach sagen, so zusammenfassen, dass es jetzt professioneller geworden ist. Damals war das so der Wilde Westen. Jetzt kriegt man, also es sei denn, Leute sind zu schnell für irgendein begehrtes Produkt, aber ansonsten kriegt man jetzt quasi alles, was man haben will, und kann sich über alles informieren, was einen interessieren könnte.
Ja, das ist, glaube ich, schon so geworden und ist auch definitiv die logische Weiterentwicklung gewesen, weil es natürlich viele Sachen, die es damals noch nicht gab, die heute schon einfach Standard sind, die sind natürlich jetzt dann einfach so mit der Zeit, haben sich super entwickelt, ne?
Um nochmal darauf zurückzukommen, ihr habt dann ja quasi aus eurem Blog Sneakerized, habt ihr dann ja den Laden gemacht, 43,5. Ihr hattet ja keine Erfahrung im Einzelhandel, nehme ich an. Du hattest gerade gesagt, ihr wart bei Werbeagenturen. Wie kam es dazu, dass ihr diesen Laden öffnet und was waren so die größten Herausforderungen? Was habt ihr gedacht, was euch erwarten wird und was habt ihr dann vorgefunden?
Ja, also Olli und ich hatten beruflich auf jeden Fall einige Stationen. Ich hatte einige Stationen vorher auch schon im Handel, komme auch aus einer klassischen Handelsfamilie. Also alle meine Brüder, mein Dad und so weiter sind selbstständig in dem Bereich. Mein erster Job war auf jeden Fall damals bei einem großen Elektronikhändler, wo ich ein paar Jahre gearbeitet habe. Bin dann in die Welt der Medien und Werbung, bin dann nochmal zurück im Bereich des Einzelhandels mit mehreren Filialen und kam dann eigentlich nach verschiedenen Stationen in der Werbung und speziell die Digitalwerbung nochmal da zurück, dass Olli und ich auch aus einer gehörigen Portion Egoismus heraus gesagt haben, wir müssen einen coolen Sneakerladen in Fulda eröffnen, da gibt es nichts Vergleichbares, so wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir einen kleinen Laden in einem angesagten Kiez bei uns machen mit der Komponente online, dachten wir, damit können wir auf jeden Fall unseren Lebensunterhalt gut bestreiten, dass das Ganze, also wir haben ja 2011 dann eröffnet, in so eine verrückte Phase reinkommt, wo halt total das Thema Turnschuhe gesellschaftstauglich und eigentlich auch aus dieser Sammlernische heraus komplett so zu so einem gesellschaftlichen Massenphänomen wird und absolut salonfähig wird, war uns natürlich nicht klar. Aber wir haben uns natürlich auch dieser Entwicklung nicht versperrt, haben dann natürlich da auch probiert, den bestmöglichen Job zu machen, auch mit den Herstellern, mit den Marken, mit den Brands, und haben dann da natürlich auch diese ganze verrückte Entwicklung, so ich sag jetzt mal zwischen 2013 und 2018, wo es ja wirklich nur komplett verrückt war, und haben das natürlich dann da an der Stelle so von dem kleinen beschaulichen Laden in Fulda mit dann unserem zweiten Store in Frankfurt und natürlich mit dem Online-Part im Hintergrund von uns da dann alles mitgenommen und aufgebaut. Von dem her kann ich auf jeden Fall nur sagen, ist die Entwicklung komplett konträr anders gelaufen, als Olli und ich sich's erwartet haben, weil wir damals auch immer gesagt haben, montags machen wir es wie die Friseure, unser Laden bleibt zu, wir versenden Pakete und danach gehen wir Fahrrad fahren oder gehen hier bei uns in der Nähe auf die Wasserkuppe eine Runde snowboarden. Das ist uns dann leider nie gelungen. Also wir haben nie dann so viel Zeit gehabt für diese vielleicht schöne Work-Life-Balance-Geschichte, sondern haben den Laden dann aufgrund der Nachfrage ziemlich früh auch montags offen gehabt, haben dann natürlich die ersten Mitarbeiter eingestellt, und dann ist das natürlich auch alles inzwischen zu einem großen, ordentlichen Unternehmen gewachsen, und jetzt dann inzwischen ein Team von mehr als 70 Leuten und Versand, Standort hier und mit ganz anderen Themen, denen wir uns natürlich jetzt dann auch in der Zwischenzeit haben beschäftigen dürfen. Aber es ist alles ganz anders gekommen, als wir es ursprünglich mal geplant haben. Aber wir sind sehr happy und sehr zufrieden über die Entwicklung und haben da natürlich auch an der einen oder anderen Stelle viel dafür getan, hatten aber auch den Faktor, dass wir natürlich mit unserer Idee, mit unserem Eintritt in den Markt zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Ort waren. Sneaker sind natürlich inzwischen komplett nicht mehr wegzudenken. Es ist ja eine feste Größe im Footwear-Bereich geworden. Und ja, deswegen sind wir da auf jeden Fall mit der Entwicklung bisher sehr zufrieden.
Kannst du dieses Verrückte irgendwie noch so, hast du da ein anschauliches Beispiel dafür, irgendwie in welchem Jahr es so richtig explodiert ist oder welcher Prozess sich irgendwie um 180 Grad gedreht hat? Oder ich war ja wirklich klein angefangen und jetzt, wie du sagst, 70 Mitarbeitende.
Auf jeden Fall, also der erste Artikel, den damals noch ein Freund vom Spiegel über 43 hat veröffentlicht hat, der nannte sich ja noch Bärtige Männer mit Schuhtick, und dass wir letztendlich Teil selber auch dieser Community sind, und man hat ja dann auch immer so ein gewissen Bild des Sammlers, und auch unsere Idee, wen wir als Kunden haben, war ja so, okay, wir sind selber so Teil dieser Bubble, wir beliefern dann nur sozusagen Jungs aus der Bubble, und spätestens in 2013 war dann klar, dass zum Beispiel auch komplett die Mädels die Turnschuhe für sich entdeckt haben. Also wirklich die ersten ein, zwei Jahre war es noch schwierig, dort eine Kundin im Laden einen Schuh an die Füße zu bekommen und dann eigentlich mit verschiedenen Silhouetten, mit verschiedenen Modellen, markenübergreifend, war das dann auf einmal auch ein volles Mädels-Thema. Also dann waren auf einmal, hast du es auch gesehen bei den Kollektionen und wenn wir in die Ordertermine reingegangen sind, dass du Minimum mal genauso viel wie für die Mädels bestellen konntest wie für die Jungs, und zwischenzeitlich ist dann auch dann da die Kollektion und die Marken. Es gab ja dann Kollektionen, zum Beispiel die erste Rihanna-Kollektion mit Puma, die zum Beispiel komplett wochenlang gehypt wurde. Ein kompletter anhaltender Trend von den Mädels auf ganz, ganz viele Silhouetten von New Balance oder Reebok damals, also der ganze Classic Leather Hype. Dann hattest du einen Makro-Trend zum Beispiel auf das Thema Superstars bei verschiedenen Adidas-Modellen. Und so hat sich das ja auch immer fortgeführt. Also ob es dann Superstars waren, ob es dann Stan Smiths waren, ob es dann plötzlich gewisse Reebok-Silhouetten waren. Und da ist, glaube ich, auch einfach auch nochmal eine Verdopplung allein dadurch entstanden, dass natürlich die Mädels auch das Thema Turnschuhe komplett für sich entdeckt haben und es nicht nur so die Männer waren. Und das hat halt eigentlich immer wieder dazu geführt, dass es solche riesengroßen Elefantenschritte in der Entwicklung gab. Plus, dass natürlich dann auch vom Altersbereich irgendwann eine viel ältere Zielgruppe plötzlich für sich entdeckt haben, wie gut und wie tauglich und wie tragbar Turnschuhe sind, sodass natürlich auch dran da zum Beispiel so neben dem Gender-Share halt auch zum Beispiel so der Alters-Share komplett aufgebrochen wurde. Und natürlich ist heute absolut legitim ist, dass wenn jetzt, keine Ahnung, ein 55-jähriger Business-Dude zu irgendwelchen Terminen mit irgendwelchen guten New Balance oder Ons oder Nikes oder so aufschlägt und dann eher dafür gefeiert wird. Also früher war das dann vielleicht eher ein No-Go und heute ist es ja dann eher ein Statement und das ist cool. Und das hat natürlich an vielerlei Stellen dazu geführt, dass so dieses Thema in so einer breiten Größe einfach eine viel, viel höhere Relevanz bekommen hat.
Und wenn wir nochmal auf diese Gruppe wirklich der Kern-Sneaker-Sammler gucken, sind das die Leute, die so in eurem Alter sind, die so mitgewachsen sind oder wachsen die Jungen auch da in das Thema rein? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Generationsding, das so in einer Generation groß war und jetzt sich so normalisiert hat.
Also alterstechnisch oder von dort gewissen Shares können wir feststellen, dass das ganze Thema weiterhin auf jeden Fall durch alle Gender, durch alle Altersstrukturen durchgeht. Das, für was sich dann interessiert wird da an der Stelle, das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also kommen gewisse Trends eher von jung zu alt oder von alt zu jung. Wenn man es jetzt mal so von der Altersbrille so ein bisschen betrachten will, gibt es da komplett andere Herleitungen. Also ich meine, jetzt zuletzt zum Beispiel so ein Adidas Samba-Hype, wo natürlich dann der eine oder andere gesagt hat, ja, die Schuhe gab es doch vor 30 Jahren, mit denen habe ich dann schon in der Fußball-AG gezockt und das sind doch eigentlich total die Oldschool-Modelle oder so. Und jetzt hat jeder zweite Jugendliche die Schuhe an den Füßen oder so. Diese Sachen hast du natürlich, weil alles irgendwo auch so in gewisser Weise wiederkehrend ist. Ich glaube schon, dass die jüngere Zielgruppe sich bewusst auch immer so seine eigenen Trends sucht und seine eigenen Styles, um sich dann halt auch dann davon abzusetzen. Und dass, wenn so dieser Dead-Shoe-Trend oder so, dass das dann vielleicht auch manchmal nicht so dann dahingehend interessant ist. Aber auch da gibt es ja dann wiederum Überschneidungen mit gewissen Skate-Silhouetten, mit gewissen Ball-Silhouetten, neue Silhouetten, dann kommen wieder gewisse andere Sachen zurück. Und von dem her ist es eigentlich immer so eine aus unserer Sicht ganz natürliche Wellenbewegung. Und aktuell hast du definitiv auch eine gewisse Rückkehr so zu gewissen Tito- und Terrace-Themen, wenn es jetzt mal so darum geht. Und natürlich so dieses ganze Y2K-Running-Silhouetten, Modelle, die so plus minus um das Millennium rum entstanden sind, die halt momentan so einen gewissen Makrotrend darstellen. Da hast du aber auch einen Zug eher von der jüngeren Zielgruppe drauf, die sich dann aber auch schnell auf die Zielgruppe erweitert, die vielleicht vom Alter her ein paar Jährchen höher sind. Im Generellen haben wir aber auch festgestellt, geht es immer entweder sehr, sehr stark um das Thema Style oder auch sehr, sehr stark um das Thema Komfort. Also da hast du definitiv aber auch dann wiederum so zwei Läger, wo du sagst, auf der einen Seite wird da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt oder halt auch auf das Thema Style, Styling, ist so ein Style jetzt legit in meiner Zielgruppe oder in meiner Bubble, in der ich mich vielleicht so ein bisschen bewege, weil halt so das Thema Zugehörigkeit da natürlich auch eine sehr, sehr hohe Rolle spielt dann.
Du musst ja gerade noch daran denken, wo du über die Eröffnung eures Stores in Fulda geredet hattest. Den musstet ihr letztes Jahr schließen und du hattest ja auch angekündigt, dass ihr gerne auch vielleicht wieder einen Standort in Fulda eröffnen wollen würdet, aber an der Stelle hatte das halt nicht mehr, war das nicht mehr rentabel. Wie hat sich das angefühlt, so diese Tür noch ein letztes Mal zuzumachen?
Extrem beschissen, weil es natürlich jetzt also für uns jetzt auch dann so der Ort gewesen ist, also der kleine Laden, wo natürlich Olli und ich am Anfang drin gesessen haben, bevor wir dann natürlich in die hier in unser Büro und so weiter gezogen haben. Deswegen haben wir auch echt 2 Jahre lang damit gewartet und gehadert, jetzt zumindest den kleinen Standort da an der Stelle in dem Kiez, was sich leider nach Corona nicht mehr erholt hat. Also da waren wir umgeben von Clubs, von Gastronomien, von ganz, ganz vielen anderen Einzelhandelsstores. Und dieses Eck, wo wir dort waren, hier von uns in Fulda, hat sich jetzt dann leider nicht mehr dann nach Corona erholt. Und wir waren dann auch so der letzte Store noch, der dann da so in dem Eck war. Und wir haben dann sehr, sehr schweren Herzens entschieden, dass wir hier die Lage verändern werden, weil wir auch parallel dazu gesehen haben, wie gut und geil sich jetzt auch dann unser Laden in Frankfurt entwickelt hat, weil dort hat sich die Ecke dort am Eschenheimer Turm extrem positiv entwickelt nach der ganzen Corona-Pandemie. von der Frequenz her, von neuen Läden, von neuen Gastronomien, von anderen Sachen drumherum. Und von dem her ist da für uns nämlich jetzt hier nicht der Glaube an den Standort Fulda gestorben, also ganz im Gegenteil, weswegen wir hier jetzt dann auf jeden Fall nach einer guten, passenden Location uns ganz entspannt die Fühler am Ausstrecken sind. Aber auch da natürlich, weil der Fokus für uns nicht auf dem lokalen Retail, sondern dann auch auf dem Online-Retail liegt, mit angeschlossenen Ladengeschäften oder Ladengeschäften, schauen wir uns dort entspannt um. Frankfurt ist aber auch für uns zu einem sehr, sehr wichtigen Standort geworden, also auch aus wegen dem ganzen internationalen Background natürlich. Und dadurch, dass natürlich auch Frankfurt nochmal ein viel, viel größeres Nadelöhr ist für verschiedene andere Dinge. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, setzen wir einen Fokus auf den Laden dort und unser Online-Business. Und Fulda wird definitiv nochmal dann irgendwann zu einem passenden Zeitpunkt mit dem passenden Location jetzt dann für uns dann auch wiederkehren. Aber da lag jetzt auf jeden Fall seit der Schließung, die uns sehr, sehr schwer gefallen ist, aus emotionaler Sicht vor allem, legen wir da jetzt gerade so auf die anderen Sachen den Fokus.
Ja, wünsche ich euch viel Erfolg dabei, dass ihr da den richtigen Ort findet. Dadurch, dass ihr das jetzt sehr beruflich macht und euch businessmäßig damit beschäftigen müsst und Entscheidungen treffen müsst, wie hat sich das so auf deine private Sammelleidenschaft ausgewirkt? Kaufst du noch viele Sneaker, um sie in die Sammlung zu stellen? Oder ist das so ein bisschen auch mit dem Alter vielleicht auch ein bisschen weniger geworden?
Also ich kann sagen, dass die Liebe zu guten Turnschuhen und gut gemachten Turnschuhen, guten Stories und wirklich guten Marken, dass das auf jeden Fall die gleiche geblieben ist. Es sind aber noch neue Leidenschaften dazugekommen, weil ich auch einfach in der Zwischenzeit Vater geworden bin, weil auch so mein Freundeskreis drumherum, wir alle ein Stück weit natürlich uns auch weiter entwickelt haben. Ich das immer noch in jeder Zeit verstehen kann, wenn natürlich jetzt es gewisse Jungs und Mädels gibt, die neu in den Bereich reinstarten, die dann da komplett ganz vorne dran sind und natürlich auch über verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist jetzt so bei mir, wenn du dann so schaust, oder vielleicht ein gutes Beispiel, jetzt der Agassi Hot Lava Attack Challenge Release vom letzten Freitag, wo es immer noch auf jeden Fall voll in mir kribbelt und ich dann an dem Tag mit meinen Jungs unterwegs bin, aber trotzdem dann auch hier am Handy schaue, wie entwickelt sich der Release, schreibe, telefoniere dann hier Mitarbeitern von mir, um natürlich dann da zu schauen, wie wo was abgeht und so weiter. Also da kann ich nicht sagen, dass dann da sich grundsätzlich was verändert haben, aber es sind einfach noch so ein paar neue Dinge dazugekommen, was auch der Grund war, warum wir dann zum Beispiel so ein Projekt wie meine Jungs ins Leben gerufen haben, wo wir jetzt dann auch nochmal zu diesen neuen, dazugewonnenen Leidenschaften einfach auch Tribut zahlen wollten. Und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen von sich persönlich. Du hast vielleicht mal mit einem Hobby, mit einer Leidenschaft irgendwann angefangen und über die Jahre hinweg kommen dann da halt noch andere zusätzliche Sachen dabei, egal ob das dann so das Thema Essen oder Food oder Grillen oder vielleicht auch so jetzt wie in meinem persönlichen Fall, dass durch meine Tochter meine Leidenschaft für das Thema Lego und Klemmbausteine plötzlich wiederkam, weil mit ihr jetzt über das Thema Turnschuhe und Sneaker Drops oder so zu sprechen, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber irgendwo die neuesten, schönsten Lego-Modelle dann gemeinsam aufzubauen und zu spielen und sonst was ist dann da vielleicht doch ein bisschen besser möglich. Und so lassen wir uns komplett da auch als Team und als Mannschaft und viele bei uns, die da schon länger dabei sind, auch von solchen neuen Sachen gerne weitertragen und weiterbringen in neue Sphären, in neue Bereiche. Und das ist eine schöne, geile, organische Entwicklung, die wir da haben. Und ist natürlich auch ein, ja, tolles Gefühl und Privileg, dass wir da dann halt auch in anderen Bereichen da jetzt dann aktiv sind und aktiv sein können und neben dem Thema Turnschuhe da halt auch weitere neue Felder beackern können, ne, an der Stelle.
Was ist meinejungs.de genau oder wie ist das?
Meinejungs.de, meinejungs.com, das ist ein Projekt, das haben wir ins Leben gerufen, auch jetzt so, ich glaube, jetzt auch im fünften Jahr, wo wir neben der, also wir nennen es immer gerne das Manufaktum für Männer oder die Produkte für die beste Zeit mit deinen Jungs und Jungsinnen. Also es ist immer, wir haben fast 50% von weiblichen und männlichen Kunden. Und da gibt es halt nochmal eine komplette Auswahl an Produkten, wo wir auch nochmal komplett im Bereich Outdoor, Spielzeug, Food, Coffee, Bike, nochmal einen Teil unserer Lieblingsbrands, Lieblingsmarken da halt auch nochmal führen, was einfach auch der Entwicklung entspricht, dass wir gewisse Marken, gewisse Brands, die wir irgendwann auch nicht mehr authentisch auf 43,5.com abbilden konnten, weil da wir natürlich auch ganz klar unser Lifestyle Footwear Specialist Segment und ja, einfach abbilden. Und da gab es dann halt einfach gewisse Marken, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt sowas wie meine Jungs, was es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, ins Leben rufen, wo dann halt auch nochmal so ein bisschen so die Verknüpfung zwischen Outdoor, Bike, Toys, Collectibles, Food, wo wir dort so diese Produktwelten dann zeigen. Ist ein kleines Projekt, läuft neben oder mit als 100%ige Tochter von 43,5 und ist dann noch so eins unserer drei Projekte, die wir hier mit großer Liebe und Leidenschaft dann betreiben.
Ich habe es mir jetzt auch angeguckt, das habe ich tatsächlich vorher auch noch nicht entdeckt, aber es scheint mir auch wirklich so ein Genießermagazin zu sein. So alles, was einem, woran man Spaß haben kann, kann man da finden.
Absolut. Produkte für die beste Zeit mit seinen Jungs und Mädels.
Genau, und zu dem Lego-Thema wollte ich auch noch, das habe ich in einem anderen Interview auch schon gelesen, dass du dich eben als Teil der Adult-Fans of Lego verstehst. Und du hast ja gesagt, das kam über deine Tochter. Aber ich denke, du hast dann ja wahrscheinlich auch andere Modelle als nur die, sage ich mal, die Modelle, mit denen die Tochter spielt, sondern auch dann irgendwelche besonders ästhetischen oder komplexen Modelle von Lego oder anderen Herstellern.
Ich bin auch nicht alleine in der Sneaker-Welt, der dort auch ein gewisses Fable, also es gibt da noch einige Leute, namhafte Leute aus der Turnschuhindustrie, was auch der Industrie nicht verdeckt geblieben ist. Also ganz vorneweg auch zum Beispiel der Marc von Overkill aus Berlin, weswegen wir dann auch von Lego und Adidas angesprochen wurden, den internationalen Release dann hier an der Stelle zu begleiten. Also die haben ja vor ein paar Jahren da auch die Partnerschaft, die jetzt ja gerade announced wurde, dass sie in eine mehrjährige Partnerschaft mit Nike übergeht. Und zu dem Zeitpunkt, als es dort zu dieser neuen Partnerschaft kam, war das dann auch einigen bei uns aus der Industrie ganz klar. Und deswegen durften wir dann dort auch diesen internationalen Release. Da aus der Zeit habe ich auf jeden Fall noch ein paar Exponate, die wir dann direkt von Lego und auch über Billund und so weiter ausgehändigt bekommen haben. Da durften wir auch ein eigenes Modell in dem Fall mit der Genehmigung von Lego erstellen. Und das sind natürlich dann schon nochmal so total geile Projekte gewesen, wenn du selber halt so aus dem Dark Age, heißt es ja immer, zurückkehrst. Also hast eine gewisse Zeit mit den Sachen gespielt, hast es dann jahrelang nicht mehr gemacht. Und dann gibt es ja so diesen Begriff der Return aus dem Dark Age, egal ob das alte Spielzeuge sind wie Lego oder He-Man oder Ninja Turtles oder was auch immer. Und für mich war es dann halt da auf jeden Fall die Marke, weil ich damit früher immer als Kind gespielt habe. Und da habe ich jetzt dann in der Zwischenzeit, denke ich, schon so auch, weil ich dann immer, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und da habe ich, glaube ich, schon so das eine oder andere Ding. Wobei ich nicht so in dem Fall nicht der komplette Sammler, Bewahrer und Behüter bin. Also ich baue dann auch extrem gerne die Sachen, gebe dann aber sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gerne weiter. Habe dann nur so ein ganz, ganz kleines Feld, wo ich dann auch wirklich sage, da sammle ich dann auch gezielt die Sachen, baue sie auf und so weiter. Da hat dann jeder immer so sein gewisses Spezialfeld. Und da hat es sich bei mir so im Speziellen auf die ganz alten Batmobile spezialisiert und noch vielleicht so ein, zwei andere Bereiche. Aber ja, auch dann wieder da so ein bisschen spitzer an der Stelle.
Ja, aber manche Leute sind ja fasziniert am Bauprozess oder daran, die auszustellen oder daran, die einfach nur zu besitzen. Du bist dann mehr so der Spaß daran hatte, die zu bauen, oder?
Genau. Ja, das ist so. Das macht mir mit am meisten Spaß. Ist dann auch in der kalten Jahreszeit immer so ein schöner Ausgleich. In der Sommerzeit finde ich dann immer ein paar andere Aktivitäten besser. Aber gerade so jetzt, wenn es jetzt wieder losgeht, Herbst, Winter, das ist dann schon auf jeden Fall eine gute Beschäftigung so in der dunklen Jahreszeit.
Muss ich sagen, ich hatte das auch jetzt bei der EM, gab es ja die Stadien, die Klemmbaumstein-Version, da habe ich mir die auch gesichert und das war schon sehr meditativ, muss ich sagen, wenn man dann vor sich hinbaut irgendwie.
Wie du schon sagst, also das Lego sagt das ja auch, mit denen haben wir ja auch inzwischen direkt zu tun, die so ein Hands-on-Hobby ist, also viele Leute, du machst ja, viele von uns machen ja sehr viel Sachen digital, sehr, 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 sehr viel da und man hat dann halt vielleicht auch dann so das Basteln und vielleicht eine Generation vorher haben dann Modelleisenbahnen oder andere Sachen gemacht und ich glaube so die nächste Generation hat dann halt Bock da auch sowas dann in seiner Freizeit zu machen und wie du sagst, also das ist kann eine gewisse Form der Meditation auf jeden Fall sein, ne? wenn man dafür offen ist oder Bock drauf hat.
Fehlt nur noch die 3-Fragezeichen-Kassette und man ist irgendwie ganz selig.
Ja, Podcast hören und Lego bauen, also glaube ich, gibt's schlimmere Sonntagmorgende, wenn es so eisig kalt und verregnet ist. Auf was halt jeder so Bock hat, ne?
Mich hätte noch interessiert, die Schuhe, die du als erstes dir gekauft hattest, weil du sie so gut fandest, hast du die noch oder sind die irgendwann zwischendurch so ausgetreten gewesen, dass man die wegschmeißen musste?
Also bei so Sachen bin ich schon dann, dass ich die noch habe und so die ersten wichtigsten Modelle, auch wenn sie jetzt heute vom Zustand her überhaupt nicht mehr tragbar sind, da die meisten habe ich noch, ja. Also da habe ich dann damals die aufgehoben, die sind natürlich teilweise komplett durchgerockt oder auch komplett irgendwo bröselig oder so, aber die habe ich noch, ja, zum großen Teil. Oder habe sie mir dann wieder besorgt im Nachhinein und da habe ich auch so eine kleine, ja, eigenen Raum bei mir zu Hause im Haus, wo ich da so ein bisschen so meine mir wichtigsten Schuhe dann habe, auf jeden Fall. Da stehen sie.
Wie viele Schuhe hast du zurzeit und müsstest du dir dann irgendwann mal auch aussehen oder dann sagst du jetzt langsam zu viel?
Also ich habe irgendwann so ein bisschen, nicht weil ich dann irgendwann, glaube ich, diese auf Netflix die Marie Kondo, genau, nicht weil ich die gesehen habe. Ich habe irgendwann für mich mal so die Entscheidung getroffen, dass wenn ich einen Schuh 18 Monate nicht mehr anhatte und ihn in den Händen halte, nicht mehr weiß, zu welchem Anlass ich ihn jetzt vielleicht die nächste Zeit anziehen würde, dass ich mich dann auch bereit bin, davon zu trennen. Deswegen sind da auch einige Modelle dann gegangen und so weiter. Aber ich habe auf jeden Fall immer noch Minimum so viele, dass ich so gut 1,5 bis vielleicht auch 2 Jahre immer noch jeden Tag ein anderes Paar Schuhe anziehen könnte. Das ist auch definitiv eigentlich, wenn man es mal so will, zu viel. Aber es ist halt auch so ein bisschen so Teil meiner Journey und Teil meiner Leidenschaft. Und natürlich auch, ich habe ja Samplegröße, wenn ich natürlich bei irgendwelchen Events bin oder irgendwelchen anderen Sachen, kommen auch immer mal wieder welche dazu. Wobei ich da aber auch inzwischen sehr selektiv geworden bin und das dann auch sage, wenn das so Sachen sind, wo ich weiß, die werde ich jetzt eh nicht tragen oder die kann ich nicht tragen oder will ich nicht tragen, dann sage ich sehr, 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 sehr dankbar immer, dass das jetzt nichts ist. Aber so von der generellen Anzahl, ja, habe ich da schon noch einiges auf jeden Fall insgesamt. Aber es ist weniger geworden.
Kann man sich dann ja ausrechnen, wenn du 1 bis 2 Jahre lang jeden Tag einen Schuh tragen kannst, dann kommt man ja ungefähr darauf, wie viele Schuhe das sein müssen.
Ja, das ist so. Und ja, also manchmal gucke ich mir dann auch die Sachen so an. Das ist dann oftmals mal so eine entspannte Sonntags- und dann guckt man dann immer mal so Sachen durch, findet auch immer wieder Sachen, wo man von gar nicht mehr wusste, dass man sie selber noch hat und so. Also das ist immer schon so ein ganz schöne Beschäftigung dann da an der Stelle. Aber wie gesagt, generell ist es halt eigentlich zu viel. Also ne, brauchen tut man es nicht, im Entferntesten nicht, aber zu jeder dieser Sachen oder Schuhe oder Exponate hat man dann eigentlich irgendwie auch so eine gewisse Story oder weiß, wann, wo, wie man die gefunden hat oder bekommen hat oder gekauft hat oder so. Er ist halt so eine gewisse kleine Teil der eigenen Reise dann halt an der Stelle.
Dann habe ich noch 2 Abschlussfragen. Was ist dein Lieblingsschuh und was ist dein Lieblingsklemmbaustein-Set aktuell?
Auch die Frage habe ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken in der Vergangenheit drüber gemacht. Also vielleicht über das Thema Turnschuh mehr wie über das Thema mit Klemmbaustein oder Lego. Bei den Schuhen ist ganz klar. Überleg mal, du würdest zu einer liebevollen Mutter hingehen, die ganz, ganz viele Kinder hat und du sie fragst, welches ist denn eigentlich dein Lieblingskind? Da würde, glaube ich, auch keine Mutter auf dieser Welt oder Vater auf der Welt sagen, so, ja, hier der 18-jährige Leon, den mag ich am liebsten. Also in der Tat splittet sich deswegen da meine Liebe oder meine Leidenschaft auf mehrere Modelle, verschiedene Modelle, verschiedene Zeiten und so weiter und auch verschiedene Marken, von dem her ich die Frage nicht beantworten könnte, welches da so mein einzelnes Lieblingsstück ist. Es gibt in der Tat drei Modelle, mit denen ich persönlich emotional am meisten mit verbinde. Das ist einmal der Nike Air Diamond Zoom Turf aus 96 in der Michael Schumacher Edition. Das hat was damit zu tun, dass das so mein erster Schuh war, den ich als Geschenk meinem jüngsten Bruder gekauft habe. Also ich habe mir damals einen Jordan gekauft, habe ihm den Schuh gekauft und dann ein bisschen, weil ich riesengroßer Michael Schumacher-Fan bin und durch natürlich auch den tragischen Vorfall von ihm, ist der nochmal so emotional in meinem Ranking, auch wenn es ein sehr, sehr unbekannter Schuh ist und ich dadurch eine persönliche Story habe, extrem hochgewachsen. Dann gibt es noch einen Adidas Kegler Super, den mir der Onkel von meinem besten Freund kurz vor seinem Tod geschenkt hat, weil es damals so die Story war, dass Adidas zu jedem Sportart ja den eigenen Schuh hatte und dort der Onkel immer von meinem besten Kumpel uns so die Stories von damals erzählt hat und mir den dann irgendwann geschenkt hat. Also der hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich, den ich in meiner Sammlung habe. Und dann gibt es noch ein paar diverse andere Jordans, ein paar diverse New Balance, ein, zwei Essex und so weiter, die ich habe, die auch aus persönlichen Gründen ganz, ganz hoch in meinem Ranking stehen. Ein Schuh, den mir mein Zwillingsbruder zu meiner Hochzeit geschenkt hat, den ich dann auch da getragen habe. Und das sind dann so Exponate, so Schuhe, die manchmal einen monetären sehr hohen Wert haben, aber eigentlich ist für mich so dieser emotionale Wert im Vordergrund und da habe ich definitiv so eine Auswahl von, ich sag mal, meinen persönlichen Top 10, wo ich sagen würde, die würde ich auch niemals für kein Geld der Welt irgendwie hergeben, weil die einfach einen zu hohen emotionalen Wert haben. Deine zweite Frage mit den Lego-Sachen, da gibt es auf jeden Fall ein Set, was ich damals über einen persönlichen Sammler im Rahmen dieser Adidas-Aktivierung bekommen habe, wo ich ein Set habe, was die Original Cloud City von Lego ist. Also das war eins der ersten Sets, die Lego nur in den USA rausgebracht hat, als sie überlegt haben, ob es Sinn machen könnte, mit LucasArts und mit Star Wars eine Partnerschaft einzutreten. Und da gab es eine Handvoll Sets, die Lego nur zum Test in den USA rausgebracht hat, um erstmal so zu gucken, bringt das überhaupt was, gibt es da überhaupt Sammler? Ich meine, heute muss man sich die Frage nicht mehr stellen, ob Lego und Star Wars zusammengehört, aber damals hat sich Lego diese Frage gestellt, ob sowas wie Harry Potter und Lego Sinn machen könnte, ob Star Wars und so weiter Sinn machen könnte. Ich glaube, die Frage ist hinten raus beantwortet worden. Und eins dieser allerersten Sets, das habe ich über einen persönlichen Freund bekommen, der mir das vermacht hat. Und das ist so eins der, ich sag jetzt mal, Holy Grails in meiner kleinen Lego-Sammlung, ja.
Aber ich finde, man merkt ja auch an den Geschichten, die du jetzt erzählt hast, dass das eigentlich ja auch viel wichtiger ist, als ob jetzt der Schuh so und so viel wert ist. Also persönlichen Geschichten, dass man das mit irgendeiner anderen Person verbindet oder eben mit der Hochzeit oder mit Michael Schumacher als ein Idol. Das bringt, glaube ich, gut auf den Punkt, was diese Sammelleidenschaft auch ausmacht.
Ja, Values over Value, also das ist auch so eine Geschichte, die sich vielleicht so ein bisschen im Laufe der Jahre dann herauskristallisiert hat, dass du natürlich, manche bewerten ja dann anhand von einem Wiederverkaufswert oder von weiß ich nicht, irgendwelchen Preisen dann auf dem Zweitmarkt oder so, was sowas dann zum Teil für einen Wert hat. Aber für mich waren das immer schon so mehr die Stories und die Backgrounds und gewisse andere Sachen, die mich dann da immer noch mehr geflasht und getriggert haben. Und das ist so für mich persönlich dann eigentlich immer so die Sache, die ich mit am spannendsten und interessantesten finde, weswegen wir das ja auch bei uns für 43,5 immer so als einer unserer Ziele auserkoren haben, dass wir gerne halt die Stories hinter den Produkten den Leuten näher bringen wollen und dass das für uns auch immer so eine Sache ist, wenn du dann halt aus solchen reinen Produkten für die Leute gewisse Erlebnisse, gewisse Experiences oder sowas dann kreieren kannst. Das ist immer schon auch so eine Sache gewesen, die uns sehr, sehr antreibt. Und das kommt sicherlich auch da so aus der persönlichen Attitüde von Olli und von mir dann heraus, ja.
Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit 43,5 und viel Spaß dabei, den nächsten Holy Grail zu finden.
Na, Dankeschön.